aus Hamburg
und Siegen
und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie, Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge sprechen wir mit Dr. Petra Beckefeld. Sie ist die technische Direktorin des Landesbetriebes Straßenbau in Nordrhein-Westfalen. Damit ist sie verantwortlich für knapp 4000 Kilometer Bundesstraßen, knapp 12.000 Kilometer Landstraßen und ungefähr 7.800 Kilometer Radwege sowie 6.800 Bauwerke wie Brücken, Tunnel und Verkehrszeichenbrücken. Damit aber nicht genug, denn die 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen sind der Apparat, die Maschine, der Maschinenraum, mit dem all dies verwaltet, betrieben und gestaltet wird und natürlich auch ein ganz wichtiger Themenbereich, für den Frau Dr. Beckefeld verantwortlich ist. Sie nimmt uns heute auf eine spannende Reise mit. Zum einen durch den Weg in ihre Position, also wie kann es aussehen, wenn man von der Schule in das Thema Bauingenieurwesen geht und wie kann sich daraus eine spannende Karriere entwickeln, die sie unter anderem nach der Promotion in Führungspositionen in großen Bauunternehmen und auch im Krankenhausdienstleisterbereich gebracht hat, danach zum Tiefbau- und Vermessungsamt der Stadt Wiesbaden und schlussendlich in den Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen. Sie hat in dieser Karriere oftmals mit Widerständen zu kämpfen gehabt, hat sich ihre Positionen erarbeitet und hat sehr früh Führungsverantwortung übernommen und ist von einem unbändigen Gestaltungswillen und Veränderungswillen getrieben. Ein spannendes Gespräch, das Lust macht auf diesen Bereich und das uns mitnimmt auch in die Themen wie Veränderung, Digitalisierung, Zusammenarbeit. Und natürlich fehlt auch der Blick in die Rahmenbedingungen und die Politik und der Ausblick auf die nächsten Jahre nicht. Auf geht's in die Folge. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Beckefeld. Schön, dass unser Termin heute funktioniert hat und Sie uns im Gespräch zur Verfügung stehen. Wir sind gespannt und freuen uns drauf.
Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Haag und Herr Ferger natürlich.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch und die spannende Inspiration.
Danke, Frau Dr. Beckefeld.
Wenn man so ein paar Jahre in der Branche unterwegs ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man eigentlich dahin? Wie ist so Ihr Weg in zum Thema Bauen gewesen und dann auch vor allen Dingen zu Straßen NRW und in die jetzige Position? War das schon in Kindheitstagen eine Vision oder hat sich der Weg beim Gehen ergeben?
Als Kind überhaupt nicht, nicht ansatzweise. Ich bin zwar mehr mit meinem großen Bruder und seinen Kumpels aufgewachsen, aber auf der anderen Seite war ich auf einem katholischen Mädchengymnasium. Das war also schon eine gewisse Diskrepanz, wo man auch etwas andere Kulturen kennenlernte. Ich habe aber nach dem Abitur wirklich zunächst nicht gewusst, was ich machen will, sondern eher, was ich nicht möchte. Und dann bin ich zufällig auf den Beruf des Bauingenieurs, der Bauingenieurin gestoßen, fand das total spannend und habe auch festgestellt, wenn man das studiert, da gab es diese golden-gelben Bücher, Empfehlung zur Berufswahl. Und da stand also drin, man könnte in Behörden gehen, man kann in die Privatwirtschaft gehen, man kann in Ingenieurbüros arbeiten, man kann Straßen bauen, Kläranlagen, Brücken, Häuser, was auch immer. Und da habe ich gesagt, prima, dann habe ich noch ein paar Jahre Zeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich machen will. Mit so einem vielseitigen Angebot, das fange ich mal an zu studieren. Und so bin ich also eher zufällig daran geraten. Und als ich angefangen habe, habe ich aber gemerkt, dass es mich sehr fasziniert, dass es mir Spaß macht. Und dann bin ich einfach mal weitergegangen. Und als ich dann mein Diplom hatte, Ich hatte relativ früh geheiratet, war in einer absoluten Männerbranche die Situation. Frau, ein paar Jahre verheiratet, keine Kinder, chancenlos einen Job zu kriegen. Ich bin auch privat in keinster Weise vorbelastet. Da gibt es keine Verwandten in der Branche. Und außer einem Onkel, der Maurer gelernt hatte. Und dann habe ich es sehr schwer gehabt, überhaupt etwas zu finden. So ein Jahr vor dem Diplom habe ich mich umgeguckt. Und dann kam aber das Institut, an dem ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin schon gearbeitet habe, und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, einen Assi-Job zu machen. Also als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort zu starten, habe ich gemacht. Dann muss man ja eben auch promovieren, damit die Zeit auch irgendwie anerkannt wird. Und das war für mich die Chance, weil in der Zeit an dem Institut für Grund- und Bodenmechanik in Braunschweig war es so, dass wir überwiegend von Drittmittelaufträgen gelebt haben. Wir haben sehr viele studentische Mitarbeiter gehabt, viele wissenschaftliche Mitarbeiter, und die wurden alle finanziert über Forschungsvorhaben, die sehr praxisorientiert waren. Die hatten mit Altlastsanierungen zu tun, Sanierung von Deponien, Abdichtung von alten Deponien und so weiter. Und da gab sich dann halt die Möglichkeit. So, und da ich mehrere Firmen betreut hatte in meiner gutachterlichen Tätigkeit als Mitarbeiterin ohne Professor, der Lehrstuhl war dann einige Jahre unbesetzt, da lernte ich eben sehr selbstständig zu arbeiten und bekam dann Angebote von verschiedenen Firmen und habe den Start bei Heidkamp Umwelttechnik gemacht als junge Ingenieurin. Und ja, da hat dann mein Chef gewechselt zu Hochtief, die eine Hochtief-Umwelt GmbH gegründet hatten. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, dort von Anfang an mit aufzubauen, diese Umwelt GmbH. Und das führte dazu, dass ich dann 16 Jahre bei Hochtief war, auf 11 verschiedenen Positionen. Auch zu der Zeit absolute Exotin, da gab es keine anderen Frauen. Ja. Irgendjemand hat mal recherchiert, dass ich, als ich 40 war, war ich die erste Frau im Konzern mit einer technischen Ausbildung weltweit, die leitende Angestellte geworden ist, was mich total geschockt hat.
Das kann einen heute noch schocken, wenn man das hört. So, ja.
Ja, aber wenn Sie 40 sind, ja, ja. Okay, ich muss noch mindestens 25 Jahre arbeiten und habe jetzt mehr erreicht als irgendeine Frau vorher. Wie sollen das noch werden? Ja. Und dann gab es ein paar Ecken und Wendungen. Ich habe zum Beispiel dann in Ungarn eine Niederlassung aufgebaut. Ich war in Polen und Tschechien tätig. Ich habe ein Großprojekt in Österreich mitverantwortet. Und dann merkte ich aber auch, dass da mein Werdegang in diesem Konzern zu Ende geht oder zumindest nicht mehr viel Luft nach oben war. Und ich bekam ein Angebot, Geschäftsführerin im Krankenhausbau zu werden. Fand ich sehr spannend, hatte ich auch relativ wenig Ahnung von. Aber ich hatte die letzten 4 Jahre bei Hochtief Public-Private-Partnership-Projekte verantwortet. Ja. Und das war für den Arbeitgeber interessant, weil wir im Krankenhausbereich PPP-Projekte schwerpunktmäßig bearbeiten wollten. Und da gab es in Deutschland relativ wenig Menschen, die solche Projekte tatsächlich akquiriert und realisiert hatten. Mein Chef sagte dann ganz trocken, als ich gefragt habe, hören Sie mal, ich habe davon keine Ahnung, warum sitze ich hier überhaupt im Vorstellungsgespräch? Dann sagt er, weil Sie PPP können und den Rest lernen Sie. Das war allerdings ein relativ schweres Lernen. Es hat mich doch sehr viel Kraft und Energie gekostet. Ich habe dann 5 Jahre diese Geschäftsführung gemacht, auch hier ein großes PPP-Projekt federführend mitverhandelt und akquiriert und habe dann mit Mitte 50 entschieden, ich höre auf zu arbeiten. Da war ich mal einfach müde.
Ja, das kann man nachvollziehen nach dem Weg. Ja.
Aber dann war mir langweilig. So, dann erstmal nach Indien, Ayurveda-Kur, Kopf wieder frei kriegen, Körper regenerieren. Ja. Und dann bekam ich das Angebot, in öffentlichen Dienst zu wechseln. Und da ich nicht mehr 80 bis 120 Stunden Wochen arbeiten wollte, habe ich gedacht, aber auch nicht ohne Führungsjob, gänzlich ohne Führung, habe ich gedacht, eine Führungsposition im öffentlichen Dienst könnte interessant sein. Und so bin ich in einer Kommune gelandet, in Wiesbaden, und habe dort zufälligerweise die Möglichkeit bekommen, Green City Masterplan aufzustellen für die Stadt, federführend, und Digitalisierungsfördermittel zu bekommen vom Bundesverkehrsministerium, sodass wir im Bereich des Verkehrs viele Themen Digitalisierung parken und ein digitales Verkehrsmanagement mit einer Verkehrsleitzentrale, Umrüstung sämtlicher Lichtsignalanlagen der Stadt, Umweltsensorik aufzubauen und Umweltsensorik mit Verkehrsmodellen zu verknüpfen, so dass man in Abhängigkeit von den Schadstoffwerten in der Luft die Steuerung der Lichtsignalanlagen in der Stadt machen kann. Mhm. Das war sehr spannend. Dafür hat die ausführende Firma dann auch den World Smart City Award in Barcelona kassiert vor 2 Jahren. Ich habe da 5 Jahre sehr motiviert und engagiert gearbeitet und die andere Seite kennengelernt. Und das ist schon ein mega Unterschied zwischen öffentlichem Dienst und freier Wirtschaft.
Das lässt sich denken. Und wie ist dann der Sprung nach NRW passiert?
Meine Vorgängerin, die technische Direktorin und Sprecherin des Direktoriums von Straßen NRW, Frau Sauerwein-Bragsig, ist zur Autobahn gewechselt. Es war ja 2020/21 der Umbruch, dass die Autobahnprojekte, die Zuständigkeit für Autobahnen von den Landesstraßenbauverwaltungen in die Autobahn GmbH, die zum 01.01.21 komplett alle Zuständigkeit übernommen hat. Gegründet wurde sie vorher schon. Und das war natürlich eine große Veränderung für die Landesstraßenbauverwaltungen. Und da hat das damalige Ministerium, Minister Wüst und der Staatssekretär Dr. Schulte, die haben halt die Stelle ausgeschrieben gehabt und jemanden gesucht, der einen etwas anderen Hintergrund hat als nur aus dem Bereich der Verwaltung. Mhm. Ich wurde angefragt, ich habe das Verfahren, ganz offiziell das Verfahren durchlaufen und man hat mich dann gefragt, ob ich interessiert wäre, das wahrzunehmen. Und das war ich, weil durch eine Aufgabe ein derart großes Unternehmen zu dem Zeitpunkt mit Autobahn waren 1,5 Milliarden Bauvolumen und ca. 6.000 Mitarbeitende unterwegs. Jetzt sind es noch 700 Millionen. Und jetzt wieder ca. 4.200 Mitarbeitende. Ja. Aber dieser Cut und diese Neuausrichtung, die brauchte einen Schwung und positive Energie nach vorne. Das war ein deutlicher Einschnitt für die Kolleginnen und Kollegen, die teilweise Jahrzehnte miteinander gearbeitet hatten und auf einmal weg waren. Und das fand ich außerordentlich spannend. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich würde das gerne machen. Und ich habe diese Entscheidung nicht eine Sekunde bereut.
Also wenn man, ich finde das total spannend, wenn man diesen Lebensweg jetzt so verfolgt. Ganz besonders finde ich nochmal interessant, die Schule hat eigentlich keine Impulse gesetzt. Und das ist ja ein Thema auch heute. Wir brauchen diese Impulse, um auch einfach junge Menschen in diese Branche und egal ob Mann oder Frau in diese Branche zu bringen. Ich finde, sie haben den Weg selber gefunden und er hat sich dann eigentlich, wenn man es so hört, im Nachhinein total stringent erklärt. Es ist eigentlich ganz logisch, wie das so gewesen ist. Ich vermute mal, aus der jeweiligen Sicht damals war das nicht immer ganz so logisch und war das immer auch eine Frage, was mache ich als nächsten Schritt? Aber sie haben, glaube ich, diese Neugier und der Gestaltungswille, der hat sich dann Bahn gebrochen und so ist ja dann aus dem Ruhestand ein sehr aktiver Unruhestand geworden wieder und mit hohen gestalterischen Anteilen. Also ich finde es immer bemerkenswert auch zu sehen, dass diese Wege auch zum großen Teil erst beim Gehen entstehen. Gerade für die jungen Leute heute, die manchmal auch unter Orientierungslosigkeit leiden. Was mache ich denn? Und vielleicht auch zu lange daran rumlaborieren, was denn jetzt genau das Richtige ist, statt einfach in eine Richtung zu starten. Sie haben es vorhin so schön gesagt, ich habe gesehen, welche Möglichkeiten ich damit habe und ich habe dann gedacht, ich fange damit mal an und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, mich weiter zu orientieren. Das ist, glaube ich, ein kluger Ansatz, weil je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr findet man dann ja auch die Punkte, die einen selber interessieren. Wenn wir jetzt auf die Gesamtsituation schauen, Sie haben gerade über die Gestaltung von oder andere Gestaltung, nachhaltigere, cleverere, smartere Gestaltung von Städten gesprochen, dann haben wir ja einen großen, im Grunde Investitionsbedarf in unserem Land insgesamt. Und ich war jetzt gerade neulich auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin und da wurde natürlich auch wieder proklamiert, wie wichtig die Investitionen in diesem Bereich sind. Eine Woche später ungefähr hat der Bund dann diese Aussage wieder mehr oder weniger kassiert in Teilen. Wie blicken Sie auf dieses Thema?
Ja, es ist unbestritten, dass in den letzten Jahrzehnten, wir reden nicht über Jahre oder einzelne Legislaturperioden oder irgendwelche Parteien, sondern wir reden darüber, dass über Jahrzehnte die Infrastruktur komplett vernachlässigt worden ist. Man hat das mal hingebaut und dann gedacht, so, jetzt steht es da und es hält ja dann irgendwie 100 Jahre. Es hält aber nicht immer 100 Jahre, sondern vielleicht 50, und die 50 Jahre sind jetzt um. Und es wurde von handelnden Personen eben nicht rechtzeitig gegengesteuert. Das sehen wir in jedweder Infrastruktur. Natürlich bei uns, bei den Straßen, bei den Brücken, aber das sieht bei den Schulen ja nicht anders aus.
Genau.
Und die Erkenntnis war, glaube ich, auch immer da, aber das Geld wurde halt anders priorisiert. Und genau dieselbe Diskussion haben wir jetzt. Ja, es ist erkannt, wo die Defizite sind. Der Handlungsbedarf wird immer drückender und größer, weil es auch jedem auffällt, dass einfach Strecken gesperrt werden müssen, dass Brücken gesperrt werden müssen oder zuvor dann abgelastet, damit sie irgendwie noch ein bisschen länger halten. Die Erkenntnis war im letzten Jahr, ich glaube in den letzten 2-3 Jahren, das ist nochmal wieder deutlicher geworden, was die Straßeninfrastruktur angeht, Straße einschließlich Brücke natürlich und Tunnel. Aber jetzt haben wir ein Problem mit den Finanzen. Und aus dem Bundeshaushalt, der ist ja noch nicht beschlossen, Mitte Juli soll der Kabinettsbeschluss kommen, wurde uns avisiert. Das heißt, wir hätten dann Ende des Monats auch den Finanzrahmen für die Jahre 25 bis 28 und könnten uns dann darauf einstellen. Ich hoffe, dass es nicht so dramatisch gekürzt wird wie angekündigt, aber es macht natürlich Sorge. Und durch die Medien ging es ja sehr, was die Autobahn betrifft. Die Autobahnprojekte sind größer. Ich hatte vorhin gesagt, wir hatten mit Autobahn 1,5 Milliarden.
Ja.
Wir haben ohne Autobahn 700 Millionen. Wir sind immer noch für 17.000 Kilometer Straße zuständig und ungefähr 7.000 Brücken. Und Bäume und Lichtsignalanlagen und Kompensationsflächen und so weiter. Das daraus zu bestreiten, was uns zur Verfügung gestellt wird, ist schon eine große Herausforderung.
Zumal ja, wenn man es mal gesamtwirtschaftlich sieht, im Grunde ja die Infrastruktur des Landes oder eben natürlich auch die Verkehrs-, auch die Schiene, es gehört auch dazu, das Betriebssystem für unsere Wirtschaft ist in großen Teilen. Also alles, was wir an Logistik haben, wir sind ein Transferland am Ende, wir transportieren wahnsinnig viele Güter durch unser Land. Ganz vieles davon hängt einfach daran, dass wir eine ja auch leistungsfähige Infrastruktur haben und mal von den einzelnen Kommunen und Städten abgesehen und durch die dann manchmal der Verkehr auf Dauer umgeleitet wird, die davon hart betroffen sind, ist das, glaube ich, etwas, was wir als Land sehen müssen, dass wir eine wettbewerbsfähige Infrastruktur schaffen müssen. Das geht am Ende ja von Digitalbandbreiten und Verfügbarkeiten bis hin zur Wasserstraße, wenn man das mal den ganzen Horizont sich anschaut. Also das macht einem schon Sorge und es ist natürlich so, das wundert mich ja nicht, dass Sie das genauso sehen, dass wir dort auf die Bremse gehen, zumal ja auch die Multiplikatorwirkung von Investitionen im Bau in andere Branchen hinein unbestritten ist. Also das kommt ja noch dazu. Es ist ja jeder Euro, der in diesen Bereich hineingeht, multipliziert sich an anderer Stelle wieder mit einem Faktor 0,5 irgendwo oder 1,5. Also das ist schon schwierig.
Und solange die meisten Güter über die Straße transportiert werden, eben nicht über die Schiene transportiert werden können, weil die Anbindungen einfach nicht mehr da sind.
Genau.
Dann, und wenn Sie sehen, wie dramatisch der Wirtschaftsverkehr gestiegen ist in den letzten Jahren und auch Prognosen sagen, dass er weiter steigt, die Belastungen immer größer werden. Wir haben auf den Straßen und Brücken ja dieses Megaproblem. Vor circa 50, die meisten Brücken in Deutschland sind 50 Jahre alt. Die Bemessungsansätze, die LKW, die es damals gab, die waren nicht ansatzweise so groß wie die, die heute da drüber fahren. Das heißt, die Anzahl, die Größe, das Gewicht hat sich vervielfacht. Und obwohl wir in Deutschland mit sehr, sehr viel Sicherheitsbeiwerten, die sind immer ein bisschen größer als wir, gehen da immer noch ein bisschen sicherer ran als das ein oder andere EU-Land. Also eigentlich sind die so super dimensioniert gewesen. Aber unvorstellbar in den 50er Jahren, was heute an Verkehr da drauf ist. Dass sie überhaupt noch halten, ist, glaube ich, dem geschuldet, dass wir immer mit den hohen Sicherheiten gerechnet haben und das auch so gebaut haben. Aber das geht jetzt in die Knie. Und wenn die Güter nicht mehr transportiert werden können, wie soll die Wirtschaft dann ihren Job machen. Also es funktioniert nicht.
Das klingt so ein bisschen so, als wenn wir mit den Bandbreiten, der Digitalbandbreiten von der 80er oder 90er Jahre heute noch unterwegs wären und erwarten würden, das würde alles funktionieren.
Das ist so, das ist ein guter Vergleich. Also das ist ähnlich. Und ich mache mir nicht die Sorge um den Pkw-Verkehr. Also auch da sind wir mit der Elektrifizierung ja relativ weit und vieles da passiert, vieles innerstädtisch gehen sehr viel. Da gehen auch Handwerksbetriebe auf Lastenräder, weil sie einfach dann das Parkplatzproblem nicht haben. Ja, da sind Tischler, die ihr Material auf ein Lastenrad packen. Das finde ich super, solche Ansätze. Aber überregional ist das nicht darstellbar und nicht leistbar. Und wenn wir dann es nicht schaffen, mit den verfügbaren Mitteln die Infrastruktur zu erhalten, ganz klar zu erhalten, ich rede nicht von massiv weiter ausbauen, sondern sanieren, erhalten und so zu ertüchtigen, dass sie auch die nächsten Jahrzehnte noch die Leistungsfähigkeit bietet, die die Wirtschaft einfach braucht, dann wird es schwierig für uns.
Ich will da auch noch mal kurz einhaken bei dem Thema der Zustand der Infrastruktur. Ich finde es wichtig, was Frau Dr. Beckefeld gesagt hat. Man kann da jetzt nicht einzelnen Parteien, einzelnen Legislaturperioden irgendwelche Sperrungen zuordnen, weil das wird ja dann auch ganz gerne getan. Dann ist im Jahre X, muss dann eine Brücke gesperrt werden und dann wird gesagt, der Verkehrsminister muss zurücktreten oder solche Geschichten. Wenn man sich mal anguckt, wie kommen denn solche Schäden zustande? Ich kenne jetzt den aktuellen Wert nicht, aber wir haben irgendwann mal im Studium einen Wert gelernt, wie viel Euro ich pro Quadratmeter in Straßenerhaltung pro Jahr stecken muss. Und da waren wir zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, bei noch nicht einem Drittel, was wir wirklich ausgegeben haben, zu dem, was man ausgeben müsste, um es zu erhalten. Wenn man das übersetzt für denjenigen, der jetzt nicht der Straßenbauexperte ist, das ist so, als wenn ich ein kaputtes Dach habe, aber es einfach 30 Jahre weiter reinregnen lasse und irgendwann wundere ich mich, dass der komplette Dachschulm weg ist. Und das haben wir leider jetzt auch an vielen Stellen, dass wir aus welchen Gründen auch immer sehr, sehr stark Erhaltungsdefizit hatten, ja, was die Investitionen in die Erhaltung angeht. Und jetzt haben wir natürlich teilweise, dass wir komplette Neubauten machen müssen. Ja. Alles weg und alles neu, das fängt im Kleinen an. Ja. Ich frage mich ganz oft, wenn dann eine Straße komplett neu gebaut werden muss, also die Tragschicht weg, die bituminöse Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht, alles neu, was dann auch richtig Geld kostet. Man hätte es vielleicht auch ein bisschen länger rauszögern können, wenn man also wir haben es mal gelernt, so in der Hälfte der Lebenszeit musst du spätestens eigentlich die Deckschicht einmal weg und neu, weil das eigentlich ja die Schutzschicht ist, sag ich mal, für alles, was da drunter liegt. Und das ist wieder das gleiche Beispiel mit dem Dachstuhl. Ja, wenn du dein Haus 100 Jahre halten willst, solltest du irgendwann mal die Pfannen austauschen. Und deswegen haben wir auch an manchen Stellen so einen Berg. Und deswegen finde ich es auch ganz schlimm, wie teilweise auch in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Presse dann so politisiert wird. Dann geht im Jahre 2000 irgendwas die Straße kaputt und dann ist der gerade amtierende Bürgermeister, Minister, was weiß ich was, daran schuld, dass die Straße jetzt kaputt gegangen ist. Das ist überhaupt nicht der Sachlage zuträglich. Also da rollen halt Köpfe, ja, aber das bringt einem halt gar nichts. Die Hausarbeit muss vorher gemacht werden.
Herr Ferger, da stimme ich Ihnen absolut zu. Sie sprechen mir aus der Seele, aus dem Herzen und insbesondere aus dem Herzen unserer Straßenwärter und Straßenwärterinnen. Ja. Weil die haben ja das Problem der Flickschusterei. Und es gibt Straßen, da müssen die jede Woche hin. Ja. Jede Woche ein Loch zumachen. Das hilft natürlich nichts. Natürlich müsste man da längst eine Grundsanierung gemacht haben, aber das geht nicht. Ich habe Zahlen aus der Vergangenheit zumindest noch verfügbar. Wir machen ja alle 5 Jahre die Zustandserfassung, die ZDB-Befahrung. Und da haben wir von 2004 bis 2011 wurde sehr wenig in die Erhaltung investiert. Und da hat sich der Anteil der sehr schlechten Straßenabschnitte von 18% auf 36% gesteigert. Ja. So, und bei diesen 36% sind wir im Prinzip immer noch. Ab 2015 wurde dann mehr investiert in den Bereich der Erhaltung. Jetzt rede ich von Landesstraßen in NRW. Und von 15 bis 19 konnte zumindest der Bestand durch eine Steigerung der Erhaltungsinvestitionen, der Bestand an sehr guten und guten Straßen gehalten werden, weil dort eben mehr investiert wurde. Aber gehalten, das heißt, es ist signifikant mehr investiert worden und es wurde aber nicht besser, sondern nur der Zustand gehalten. Ja. Und das verzeichnen wir bis heute. Also im Moment, auch bei der letzten Befahrung, haben wir nur festgestellt, obwohl mehr investiert wurde, haben wir festgestellt, es hat sich nicht verschlechtert. Das ist ja auch schon positiv. Das heißt also, wenn man viel früher reagiert hätte, dann hätten wir mit derselben Investition heute eine Verbesserung. Und jetzt powern wir und pulvern wir immer mehr Geld rein, aber wir schaffen es nur zu stabilisieren. Natürlich haben wir das Ziel, auch mit unserer Sanierungsoffensive, die wir im Herbst gestartet haben, den Zustand zu verbessern und langfristig, dass wir da wirklich nur noch gute bis sehr gute Straßen haben. Aber ob das finanzierbar ist und auch mit den personellen Ressourcen stemmbar, das wissen wir nicht. Und das ist genau das. Wir schaffen es jetzt nicht, diese Versäumnisse der Vergangenheit einzuholen. Und die politischen Diskussionen, die dann geführt werden, wo man lange darüber diskutiert, ob einer da was gesagt hat oder nicht, nein. Also das bringt uns doch nicht weiter.
Ja, ja.
Wir müssen ja auch schauen, wo wir hin wollen und müssen. Ne? Wir haben vorhin über die Leistungsfähigkeit des Systems gesprochen. Jetzt erhalten wir im Grunde genommen eine Substanz, von der wir ja heute schon wissen, dass sie eigentlich gar nicht mehr den Anforderungen so richtig entspricht, geschweige denn ein sagen wir mal, zukunftsorientierter Umbau des gesamten Landes irgendwo da passiert. Also das heißt, wir erhalten im Moment ein System, das eigentlich schon gar nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist, in Teilen jedenfalls. Das kann man sicherlich nicht für alles und jedes sagen, aber so im Großen und Ganzen fehlt uns da wahrscheinlich die Priorität als Gesellschaft darauf, auch mit der nötigen Opferbereitschaft, wenn man es mal so nennen will, da zu investieren.
Christian, ich darf das so aus der neutralen wissenschaftlichen Seite ja sagen, dem würde natürlich helfen, wenn quer durch alle Parteien in den einzelnen Fachgremien auch von den politischen Parteien Leute mit entsprechender Fachkompetenz sitzen, in Klammern würden. Ja, also, weil dann hat man halt, glaube ich, eine deutlich leichtere Auffassung dessen, was dann die Fachleute aus den jeweiligen Behörden sagen, und man muss da im Prinzip nicht, wenn man eine Stunde Redezeit hat, erstmal eine Dreiviertelstunde sachlich-fachliche Aufklärungsarbeit leisten, sondern kann direkt zu den Lösungen übergehen. Aber das ist ja der Appell meinerseits. Das fängt in der Kommunalpolitik an und geht hoch bis in die hohe Bundespolitik. Wenn Sachverstand da ist, setzt die Leute an die richtigen Stellen und besetzt das nicht nach irgendwelchen Ortsproporzen oder was es da sonst noch alles an Regelungen gibt oder nach wer kommt aus welchem Bundesland, sondern die Leute, die was vom Bauen verstehen, die schickt die in die entsprechenden Ausschüsse rein. Also ich glaube, das hilft dann auch denjenigen, die es am Ende umsetzen müssen, zum Beispiel bei einem Straßen-NRW, bei einer Autobahn, wenn die auf der politischen Seite Leute haben, mit denen die da entsprechend auch auf fachlich einigermaßen vernünftigem Niveau auch sich unterhalten können.
Ich denke, vielleicht muss man ja auch es mal so sehen, dass der Bau darunter leidet, dass er natürlich immer dann auffällig wird, wenn etwas nicht funktioniert. Du hast das Dach genannt, wo es durchregnet, dann werden wir wach, die Straße, die kaputt ist, die bemerken wir. Aber wenn das alles funktioniert, nehmen wir das als völlig selbstverständlich wahr. Das heißt, wir sind ja auch als Gesellschaft nicht so gut darin, zu sagen, da deutet sich was an, sondern wir sind ja in der Regel immer so dabei zu sagen, oh Gott, jetzt ist es kaputt, jetzt müssen wir es reparieren und das hätte man lange schon mal machen müssen. Also in der Rückschau sind wir dann immer sehr, sehr clever. Wir sollten da vorausschauender unterwegs sein. Wie sehen Sie denn da die Prioritäten für die nächsten Jahre zwischen Sanierung und Neubau mit den knappen Mitteln? Wohin geht da die Tendenz? Zumindest mal für NRW gesprochen.
Also da ist ein sehr klares Bekenntnis und nicht nur für NRW. NRW ganz klar, Erhaltung vor Neubau, steht schon im Koalitionsvertrag. Aber auch auf Bundesebene ist da umgeschwenkt worden. Wir hatten vorgestern auch einen Termin mit dem Bund, wo nochmal ganz klar gesagt wurde, im Moment wird alles verfügbare Geld in die Erhaltung und die Sanierung gesteckt. Das heißt also da, der Neubau tritt ganz klar in den Hintergrund. Nach meiner Einschätzung sowohl bei Bund, also soweit es mein Zuständigkeitsbereich auch angeht, was die Bundesfernstraßen angeht, da sind wir ja Auftragsverwaltung. Wir haben ganz klar die Ansage, Erhaltung und Sanierung absolute Priorität. Und bei der Sanierung haben wir nochmal die Priorität auf den Brücken, auf den Ersatzneubauten der Brücken, denn die sind sehr viel schwieriger und wichtiger. Strecke kann man noch eher umlegen oder verlegen oder irgendwas erweitern als im Bereich der Bauwerke. Insbesondere, wenn sie es dann mit der Bahn zu tun haben, wo sie ja dann auch wieder, wenn sie tätig werden wollen, auf die Sperrpausen angehen. Und sie wissen, dass die Sperrpausen 5 Jahre taggenau mit genauen Abläufen 5 Jahre vorher anmelden müssen. Ganz ehrlich, 5 Jahre vorher haben wir die Planung noch gar nicht stehen. Beziehungsweise, wenn wir sie haben, müssen wir mit einer Brücke, die wir eigentlich jetzt bauen könnten, müssen wir 5 Jahre warten, bis wir das Ding umsetzen können. Das sind schon so ein paar kleine Details. Aber der Fokus ganz klar liegt in allen Bereichen auf Sanierung und Erhaltung. Nebenher, in Anführungszeichen, läuft natürlich noch der Radwegebau. Auch das ist ein wichtiges Thema, dass man da es schafft, mehr Pendler auch, also wirklich für den Alltagsradverkehr, nicht nur gerade nicht für den Freizeitverkehr, aber gerade für den Alltagsradverkehr, damit man mehr Pendler aufs Fahrrad bekommt, muss man vernünftige Fahrradinfrastruktur haben. Das heißt auch Netze, die das auch hergeben.
Wir haben, glaube ich, also wenn ich das richtig im Kopf habe, ja fast schon 8000 Kilometer Radwege in NRW,
das ist richtig? 7800 haben wir derzeit und wir haben im Moment, auch für dieses Jahr auch, wird es auch wieder 100 Kilometer irgendwas werden. Also wir haben da einiges, aber das Problem ist auf den Landesstraßen, also wir, unsere Zuständigkeit ist ja zwischen den Kommunen in der Regel, auch in kleinen Ortschaften, aber zwischen den Kommunen. Die großen Kommunen sind selbst, auch bei Bundesstraßen und Landesstraßen sind sie selbst Baulastträger. Wir haben dort das Problem, alte Landstraßen, wie sehen die denn aus? Da stehen rechts und links Bäume. Ja. Die sind zu schmal, die sind rechts und links Bäume. Und wenn wir die Straße, das geht ja bei der Erhaltung schon los, dann wenn wir eine Straße anfangen und anfassen und nicht einfach nur eine Decke drüber ziehen, in dem Moment, wo wir in den Bestand eingreifen, und da ist es nicht nur die Tragschicht, da gehen wir richtig in den Unterbau, müssen wir auf die geltenden Richtlinien umbauen. Die Querschnitte heute sind aber breiter, als sie früher waren. Das heißt, ich brauche Grunderwerb. Die Bäume sind im Weg. Und das dauert. Und wenn Sie Grunderwerb, was ist denn? Da sind Bäume und Acker. Das heißt, Sie brauchen vom Bauern teilweise 100 Quadratmeter Land zum Preis von 3,50 Euro, weil wir natürlich nur Verkehrswert bezahlen dürfen. Da sagt doch ein Bauer, also ganz ehrlich, für das gibt da gehe ich doch nicht mal zum Notar für so lächerlichen Geldbetrag. Das mache ich nicht. Das ist mir zu aufwendig. Ihr kriegt den Grund nicht. Sondern das heißt, wir müssen, teilweise gehen wir wirklich für diese Sanierung. Und ich rede nur von Erhaltungsmaßnahme, Sanierung plus Anlage eines Radwegs. Wenn wir was erhalten oder sanieren, versuchen wir ja nach Möglichkeit auch, wenn keine Radverbindungen da sind, dann auch neue Radwege da mit dran zu bauen. Aber Bäume müssen weg. Kommt der Umweltschutz und sagt, geht gar nicht, ja, dann gibt's aber auch keinen Radweg. Oder die Straße kann nicht saniert werden. Und das heißt, wir haben sehr viele Auflagen und sehr viele, immer so ein Bauingenieur bei heute ist Kommunikator. Wir müssen so viel Einvernehmen von Dritten einholen, dass wir, bis wir zum Bauen kommen, dass wir die Planung machen, wie die Straße mit Radweg hinterher aussehen soll, ist so praktisch das Einfachste von dem ganzen Thema. Das Aufwendigste ist die Abstimmung mit allen Beteiligten, mit dem Naturschutz, mit dem Gewässerschutz, mit den Eigentümern und ähnliches. Ja, und das kostet dann Zeit und Energie und ist sehr aufwendig.
Also liebe Kollegen, die Bauingenieure unterrichten und die haben Nachbarfachbereiche im Bereich der Pädagogik, holt euch Gastvorträge rein.
Ich würde das wirklich.
Ja, ich wollte es gerade nochmal sagen. Ich meine, Kommunikation, Verhandlungsführung,
Konfliktlösung
ist zwingend Voraussetzung, bevor man sein fachliches Wissen überhaupt auf die Straße bringen kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ne? Tatsächlich brauchen wir das wirklich auch in der Ausbildung der jungen Ingenieurinnen und Ingenieure, dass die wissen, wie führe ich, wie kommuniziere ich, wie moderiere ich. Ja, das sind alles Dinge, die wahrscheinlich im Berufsleben an der einen oder anderen Stelle sogar das technische Know-how.
Ja, total. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe mal, warum ich nicht Medizin studiert habe, ich wollte nichts mit Menschen machen. Ja? Was mache ich denn heute? Ja. Ich habe es nur mit Menschen zu tun. Es hat sich anders entwickelt. Es sind ganz andere Dinge, die von Ingenieuren und Ingenieurinnen gefordert werden heute. Und Das haben sie nicht auf dem Schirm. Das haben sie auch nicht gelernt. Was lernt man, was macht man in der Uni? Ja, bestenfalls noch ein Rhetorikseminar, weil ich weiß, ich muss mal irgendwann Vorträge halten. Aber dieses, wie erziele ich Einvernehmen? Wie nehme ich Menschen mit? Wie kann ich meine Argumente dem Gegenüber so klar machen, dass ich es schaffe, dass wir eine gemeinsame Lösung finden. Ja, dass wir eine Kommunikationsebene finden, wo wir sagen, pass mal auf, das sind meine Themen, ich bräuchte dies und wie sind deine und schaffen wir daraus einen gemeinsamen Weg. Und diese Qualifikationen lernt man nicht im Studium.
Also ich glaube, wir alle stecken ja in unserer Laufbahn auch tief in den Projektgeschäften drin und da lernt man ja sehr schnell oder beobachtet sehr schnell, dass Projekte selten an der Fachkompetenz scheitern. Die scheitern in der Regel am nicht funktionierenden Miteinander und an eben diesen vermeintlich weichen Faktoren, die dann eben doch zu harten Faktoren oder harten Folgen führen. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle auch nochmal gut zu erwähnen, dass es eben nicht nur auf das Technik-Know-how, sondern eben auch auf die vermeintlich weichen Faktoren, die in der heutigen Zeit doch Voraussetzung dafür sind, dass man sein technisches Know-how anwenden kann. Das gilt auch für andere Bereiche. Das ist sicherlich nicht nur bei den Bauingenieuren so, das ist auch in anderen Disziplinen so.
Macht
auch
bei doch Ärzten aber spannend.
Auch bei Ärzten. Bei der Kommunikationsschulung manchmal angebracht. Christian, du hast gesagt, heutige Zeit und Technik. Ich würde gerne mal den Bogen schlagen zu einem meiner Lieblingsthemen, dem Thema Digitalisierung im Bauwesen. Wir hören ganz viel über BIM. Ich erzähle auch ganz viel über BIM und über digitale Planung, digitale Ausführung. Wie weit sind wir denn da? Status quo bei echten Projekten? Also jetzt nicht Pilotprojekt, sondern wie weit sind wir? Es gibt ja den Masterplan BIM Bundesfernstraßen, da steht drin, 2025 ist BIM-Regelprozess und dann geht's los mit KI und Digital Twin. Wie weit?
Naja, das haben sie inzwischen auf 26 als Regelprozess ganz klar vollkommen illusorisch, absolut fern jeder Realität. Tatsächlich haben wir auch 14 Pilotprojekte. Als ich 21 zum Landesbetrieb gekommen bin, lief das auch schon. Ich habe das ein bisschen aufgewertet, habe in der Zentrale eine Stabsstelle geschaffen, mit Mitarbeitenden ausgestattet, die sich auf dieses Thema fokussiert. Wir haben am Anfang tatsächlich mit der BIM in der Planung angefangen. Erste Hürde. Da gibt's keine Ingenieurbüros, dann haben wir Ausschreibungen gemacht, wir haben nicht mal ein Angebot gekriegt. Dann haben die Ingenieurbüros gesagt, nee, im Straßenbau, BIM, vergiss es. Also, nee, sowas machen wir nicht. Und das ist auch heute noch so. Wir kriegen teilweise für unsere Planungsprojekte keine Angebote. Dann sind wir andere Wege gegangen. Wo brauchen wir es denn? 80% des Aufwandes einer Infrastruktur ist im Lebenszyklus und nicht beim Bau. Und das heißt, in der Erhaltung. Und wenn ich BIM in der Erhaltung bei einer Brücke habe, dann haben wir zum Beispiel von der Rheinbrücke eine Masterarbeit, konnten wir einen Studenten gewinnen, der, ich weiß gar nicht, ob es er oder eine sie war, sorry, ist mir jetzt entfallen, aber ein Mensch hat auf jeden Fall eine Masterarbeit gemacht und hat ein BIM-Modell unserer Brücke erstellt, sodass wir in der Erhaltung bei der Brückenprüfung mit VR-Brille da reingehen können. Der kann mit seinem Tool, der steht mit dem Tablet an der Brücke und weiß genau, das ist der Riss an dieser Stelle und steht nicht mit Papierplänen. Wenn Sie mal eine Brückenprüfung gesehen haben, eine Hauptprüfung, die handnah gemacht wird von so einer Rheinbrücke, handnah Rheinbrücke, wissen Sie, wie lange die Kolleginnen und Kollegen da unterwegs sind. Und dann machen Sie in Papier diese Kreuzchen auf irgendwo. Da ist ein Riss und da ist irgendwie Rost und da ist jenes. Und das digital zu haben, ist natürlich ein irrsinniger Vorteil. Ja. GPS verortet, Sie wissen genau, ich stehe hier, das ist der Riss, ich fotografiere ihn heute, dann nach der Sanierung, gucke mir den nächstes Jahr wieder an. Und damit haben wir angefangen. Dafür haben wir auch einen Pilot wieder mit zwei anderen Bundesländern, Federführung hat Hamburg, die AJA dafür zu erstellen, dass wir da überhaupt ins Arbeiten kommen. Wir müssen die Ausschreibungsunterlagen, wir müssen das ja vorbereiten. Wie sind die Objektkataloge gestaltet, dass wir arbeiten können? Und parallel suchen wir seit ungefähr einem Jahr. Bei Kollegen in Baden-Württemberg haben die Erfahrung gemacht, BIM in der Planung ausgeschrieben, dann hatten sie ein BIM-Modell, haben die Bauausschreibung gemacht. Und was sagt die Baufirma? Schmeißt das BIM-Modell weg, weil es nicht zu den Arbeitsabläufen passt. Die Logistik und die Ressourcenplanung war dann nicht so eingeflossen, wie es die Baufirma brauchte. Und dann ist Baden-Württemberg dazu übergegangen, okay, machen wir eben anders. Dann schreiben wir Planung und Bau gemeinsam aus und dann soll die Baufirma ihr Modell selber machen. Ja. Das wollten die erst nicht, haben gesagt, wieso das denn? Und machen die aber jetzt. Und den Weg gehen wir jetzt auch. Okay. Aber der Status ist, wir suchen noch ein Projekt, wo wir da starten. Also da an der Stelle sind wir zurück, aber BIM ist ein Thema in Sachen Digitalisierung. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wofür wir überall zuständig sind.
Ja.
wenn ich die Daten für die Infrastruktur, die wir zu verwalten haben und zu erhalten und zu betreiben, die habe ich ja im Wesentlichen gar nicht digital.
Ja.
Straßen-NRW hat vor 22 Jahren angefangen, die NWSIP aufzubauen. Das ist da liegen, das ist eine Datenbank und die haben sich für so ein schlaues Tool entschieden, was auch heute, nach heutigem Stand der Technik, gute Möglichkeiten bietet, immer weiterentwickelt zu werden, weil das so offen aufgebaut ist, dass man immer weitere Fachschalen eingliedern kann. Eine der aktuellen Fachschalen sind zum Beispiel Baum. Wir haben Millionen von Straßen oder Hunderttausende von Straßenbäumen. Die müssen auch einzeln, wenn da einer umfällt, werden wir dafür, und es passiert jemandem was, sind wir dafür verantwortlich. Das heißt, dann bekommt ein einzelner Mitarbeiter ein Strafverfahren. Und also ist da auch sehr viel, ist eine sehr hohe Bedeutung damit verbunden, hier für die Sicherheit zu sorgen. Und wenn wir die digital erfasst haben, können wir das natürlich viel besser nachhalten. Wann ist was daran gemacht worden? Auch bei den Lichtsignalanlagen. So haben wir jetzt eine Fachschale Baum, eine Fachschale Lichtsignalanlagen. Wo stehen die Dinger überhaupt? Wo stehen denn unsere Ampeln? GPS-mäßig. Das haben wir nicht bisher. Das haben auch die anderen Bundesländer nicht. Jetzt sind wir auf dem Weg. Oder ganz früh, wir haben zwar Geodaten, aber als Linie, nicht als Fläche. Wenn dann einer fragt, wie viel Quadratmeter Straße ist, dann weiß ich nicht. Ich habe rechts und links eine Linie, aber digital nicht die Fläche dazwischen. Mhm. Ja? Das sind einfach Handwerkszeug als Basis, was als Basis vorhanden sein muss, was wir im täglichen Arbeiten brauchen. Und hier ist Straßen-NRW relativ weit und diese NWSIP wurde auch in andere Bundesländer verkauft. Es gibt noch ein weiteres Modell, was ein anderes Bundesland hat. Also da sind wir relativ weit. Aber die Pflege dieser Daten ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Sie müssen alles nachhalten und immer dort wieder anpassen. Wenn Sie es nicht tun, dann schicken Sie auch schon mal einen Brückenprüfer irgendwohin raus zu einer Brücke, die zwar planfestgestellt ist, im System steht, aber nie gebaut wurde. Das wäre dann dumm.
Ja, das wäre schlecht, ja.
So, also von daher, das ist, BIM ist ein Thema, die anderen Digitalisierungsthemen. Wir haben gestern gerade im Rahmen einer Besprechung nochmal unsere Vorbereitung. Wir haben ein Konzept gemacht für eine Lichtsignalanlagenzentrale, wo wir zentral oder dezentral alle unsere 5500 Lichtsignalanlagen, die in unserer Zuständigkeit sind, digital betreuen können. Im Moment ist das so, da fährt ein Straßenwärter raus und guckt, ob die Ampel noch funktioniert. Für 60% der Lichtsignalanlagen haben wir auch Verträge mit den Lichtsignalanfirmen. Die sagen uns dann zumindest, wenn es kaputt ist. Beziehungsweise sie reparieren und sagen, die Ampel war kaputt, wir haben die jetzt repariert, da ist die Rechnung bezahlt. Ja. Wenn Sie an Steuerung und Verkehrsmanagement in der Zukunft denken, ist das ein unbefriedigender Zustand.
Da gab es doch mal dieses Konzept aus der Politik, dass Bürger Schlafbaustellen melden können. Das könnte man ja nochmal auf Lichtsignalanlagen
übertragen. Ja, was Ampeln angeht, kriegen wir das tatsächlich häufig von der Polizei, wenn dann wieder irgendein Autofahrer angetrunken da reingerauscht ist und den Steuerschrank kaputt gefahren hat oder nur den Ampelmast umgefahren hat oder ähnliches, bekommen wir darüber die Information. Aber nicht nur die Störungen wollen wir erfassen, sondern wir wollen ja auch aktiv eingreifen können und den Verkehr so optimieren. Wir wollen ja nachhaltig. Wir wollen ja, je weniger Stau, desto weniger CO2-Belastung.
Ja.
So. Und damit haben wir für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einen wesentlichen Aspekt. Wenn wir dann den Radfahrern auch noch erleichtern, das sind auch so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, die wir mit ausprobieren. Zum Beispiel, dass ein Fahrradfahrer per App sich das Grün holen kann, wenn er auf dem Radweg unterwegs ist, dass er nicht ranfahren muss, drücken, ich möchte darüber und warten, bis grün wird, sondern er hat eine App, er fordert das Grün an und wenn er an der Ampel ankommt, kann er weiter durchfahren. Sowas installieren wir zurzeit, das probieren wir zurzeit aus.
Das heißt, wenn wir als, ja, muss man wieder sagen, als Gesellschaft tatsächlich in die Zukunft wollen und unser Podcast heißt ja Zukunft bauen, also es geht ja darum auch zu sagen, wie wollen wir denn unsere Zukunft da gestalten, unsere Lebenswelt gestalten, dann müssen wir erstmal das, was wir an Beständen haben, überhaupt digital nutzbar machen. Das ist also nur in Teilen, das so nehme ich das mal mit, jetzt im Anlaufen und nur in Teilen vorhanden. Aber wenn wir nachher von cleverer Steuerung reden wollen, von smarter oder intelligenter Steuerung, am Ende reden wollen, die ja dann auch unmittelbare Auswirkungen, wie Sie eben geschildert haben, auf das Thema Nachhaltigkeit, Umweltbelastung haben, dann müssen wir da noch ganz schön aufholen. Und ja, nicht nur in dem einen oder anderen Bundesland, sondern im Grunde ja bundesweit. Also das ist ja immer schön, wenn es dann in einem Bundesland schon mal vorangeht, aber im Grunde hilft uns das ja in Deutschland nur, wenn das eigentlich flächendeckend auch so wäre. Ja, wenn das in Berlin und Hamburg genauso wäre wie in Köln oder Düsseldorf. Also.
Tatsächlich fängt das bei ganz banalen Dingen an. Der Wunsch ist ja absolut verständlich, dass Sie ein vernünftiges, eine App fürs Fahrradfahren haben, wo Sie eben auch für jede Strecke, wenn Sie dann, es gibt ja verschiedene Apps, aber wo Sie dann wirklich für das Netz ganz klar haben, wie ist die Beschaffenheit der Strecke? Ist das jetzt eine Schotterstrecke? Ist der Asphalt? Was ist das? Wie breit? Wie gut erhalten? Und ähnliches. Die Bundesländer und auch die Kommunen haben diese Daten in der Form digital gar nicht vorliegen. Ja. Wir haben das mal mühsam für eine unserer regionalen Niederlassungen hatten wir mal eine Handvoll Auszubildender, die 3 Monate händisch diese Daten in unsere Systeme eingetragen hat. Dann haben die Kollegen den Fehler gemacht, das im Ministerium jemand zu zeigen, sagt er, oh toll, das können ja die anderen Niederlassungen auch alle machen. Wir haben 8 Niederlassungen. Den Aufwand können wir da überhaupt nicht betreiben und wir arbeiten im Moment dran, wie kann man das digital irgendwo auswerten, über Luftbildauswertung, über andere Informationen, die wir in Systemen haben, so zusammenführen, dass wir richtig schön unsere 7800 Kilometer Radweg dokumentiert haben. Ja. GPS verortet mit Breite und Zustand und dann aktuell, weil wir haben ja auch vor 2 Jahren eine Zustandserfassung der Radwege gemacht, mal als Pilot ausprobiert. Haben auch Unterschiede. Wenn da ein bisschen Laub drauf liegt, dann sehen sie schon nicht mehr, ob der Radweg in Ordnung ist. Und also da waren einige Schwierigkeiten, aber wir haben da eine Erfassung, die uns intern für die Bearbeitung auch vorliegt. Aber wir würden sowas natürlich auch extern gerne anbieten. Aber ganz klar, Digitalisierung ohne Daten ist nicht möglich. Und was die Infrastruktur angeht, meine Einschätzung, fehlen uns noch sehr viele Daten, die noch einzupflegen sind, bevor wir dann wirklich den nächsten Schritt gehen. Aber ohne das geht das nicht. Das ist absolut unerlässlich.
Jetzt haben Sie gesagt, ja. Daten sind wichtig für das Thema Digitalisierung. Anderes wichtiges Thema für Digitalisierung, aber auch viele andere Themen, ist natürlich Thema Prozesse, internes QM. Jetzt haben Sie ja eine langjährige Vergangenheit in der freien Wirtschaft. Dann ist das wahrscheinlich auch ein Thema, was Sie in so eine Behörde mit reintragen oder wahrscheinlich auch für wichtig erachten.
Für wichtig erachten, absolut. Bei Straßen NRW gab es das bisher nicht. Es gibt 550 oder mehr allgemeine Rundverfügungen und auch mal jede Menge Planungsleitfäden, die auch mal gerne 2000 Seiten umfassen. Das heißt also, an Handwerkszeug und an Vorschriften mangelt es im Landesbetrieb nicht. Landesbetrieb ist vor 24 Jahren entstanden aus den Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen. Kulturell auch schon ein gewisser Unterschied. Von den Unterlagen, nach denen gearbeitet wurde, auch ein gewisser Unterschied. Aber ich hätte mir nie angemaßt, selber da zu sagen, ich bin jetzt hier neu und wir machen das jetzt mal. Tatsächlich war der Anstoß von der damaligen Verkehrsministerin Frau Brandes, die ja auf Herrn Wüst gefolgt war. Und sie hat mich mal angesprochen, was ich davon halte. Und ich habe gesagt, ich fände das super und eigentlich zwingend erforderlich. Und sie hat mich dann angewiesen, das umzusetzen. Ich kann nicht einfach sowas tun. Wir brauchen immer Erlasse. Ja. Und die Ministerin schreibt mir einen Brief, ist dann ein Erlass. Bitte setzen Sie hier, führen Sie im Landesbetrieb ein QM ein. Und ich habe mich dafür entschieden, das in 2 Stufen zu machen. Phase 1 das hat der Professor Bartels gemacht von IWB, einmal überhaupt eine Bestandsaufnahme zu machen, was gibt es? Wie arbeitet der Landesbetrieb? Welche Prozesse gibt es? Wo sind die Schnittstellen? Und hat das geclustert, hat eine Prozesslandkarte erstellt, hat viele Interviews geführt, hat viele Unterlagen von Beratern, die früher mal im Haus waren. Da hat es immer wieder Anläufe für dieses Thema gegeben, aber sie wurden nie komplett für den gesamten Landesbetrieb umgesetzt. Das war Stufe 1, sehr erfolgreich. Und diese umfasste auch noch die Vorbereitung einer Ausschreibung für Stufe 2. 22 haben wir im Januar mit Stufe 1 angefangen, 24 mit Stufe 2. Und hier sind Berater unterwegs mit unseren eigenen Leuten, diese Prozesslandkarte zu betrachten und abzugleichen. Was in Stufe 1 festgestellt wurde, erstens, die Mitarbeitenden finden das außerordentlich positiv und dringend nötig, dass es sowas gibt. Zweitens, wir haben 80% der technischen Prozesse sind in allen 8 Niederlassungen quasi gleich. Und es gibt nur so 20%, die abweichend geregelt werden und gehandhabt werden. Und hier wird zurzeit gesprochen, welche Variante nehmen wir denn und wie machen wir das? Das Ziel ist es, bis zum nächsten Sommer, also wir reden über Juli 25, damit durch zu sein. Begleitendes Change Management auch, nur interne Audits. Ich strebe nicht an eine externe Zertifizierung, weil die nochmal einen sehr viel höheren Aufwand erfordern würde und auch Kostenaufwand, aber vor allem den Personalaufwand, den wir einfach nicht stemmen können, parallel zu BIM-Einführung und vielen anderen Dingen. Und hier wollen wir ein digitales Tool haben, sodass jeder Mitarbeitende, jede Mitarbeitende hier digital, wenn sie eine Tätigkeit hat, ins System anklickt, in Flowcharts reinklickt und sagt, okay, welche Checklisten habe ich für die Tätigkeit? Was muss ich beachten? Welche Vorschriften? Und an wen muss ich einbeziehen? Und das, also hier ein digitales Tool zur Verfügung zu stellen, das ist derzeit, da testen wir gerade dran. Also ich nicht nur ein Handbuch ins Regal zu stellen, sondern das soll helfen, den Menschen bei der Arbeit zu unterstützen. Man muss ja wissen, die Babyboomer gehen demnächst in Rente. Wissenstransfer, wie soll der dann stattfinden?
Ja, ja. Ich habe das ist der richtige Punkt. Ich habe meine Studierenden gefragt, ja, wenn ihr jetzt eine Baustelle leiten sollt in Zukunft, woher wisst ihr denn, wie ihr das machen sollt? Da fragen wir einen Kollegen, ich wäre erst in Rente gegangen letzte Woche. Ja. Ja, dann gucke ich in meine Vorlesungsunterlagen. Ich so, ja, da findet ihr nicht, wie ihr jetzt konkret in eurem Unternehmen die Baustelle leiten sollt. Und das ist halt genau das. QM klingt immer erstmal langweilig, ja, oder nach viel Papier und so weiter. Man kann das aber heute auch anders gestalten mit Ablaufdiagrammen. Ein tolles Unternehmen, die haben quasi ein QM für ihre Azubis gemacht. Die haben von Azubis im dritten Lehrjahr Videos aufzeichnen lassen, wie setze ich Bordsteine für die Azubis, die anfangen? Ja, das ist auch QM, nur halt nicht 2000 Seiten Papier. Und es ist einfach so viel Wissen aktuell in der Baubranche vorhanden, egal wo, ob jetzt bei einer Behörde oder bei den Unternehmen. Das müssen wir irgendwie sichern.
Ja, weil deswegen ist der Prozess mir so unheimlich wichtig. Und ich hoffe, dass wir da auch genug Menschen noch finden, die das noch mit weiter unterstützen. Bisher ist, wie gesagt, die Resonanz der Kolleginnen und Kollegen außerordentlich positiv. Ich habe erst gedacht, die sind dann genervt, wenn schon wieder irgendjemand kommt und die zu irgendwas interviewt. Im Gegenteil, die sind froh. Die Menschen, die noch da sind, wollen ihr Wissen ja auch weitergeben. Ja. Und wenn sie das jetzt einbringen können, in wie ist denn der Ablauf am besten? Das weiß ich doch selbst. Ich weiß, wie ich irgendwann mal total stolz zu meinem Chef gerannt bin mit einer Vertragsgeschichte, wo ich gesagt habe, ach, das ist doch super, wenn wir das so nennen. Der guckt mich nur an und fragt, bist du wahnsinnig? Ich sage, wieso das denn? Ja, weißt du, was das bedeutet, wenn das da steht, was die Baufirma draußen aus der Baustelle daraus macht? Ich wusste es nicht. Er hat mich aufgeklärt und ich habe dann nur gesagt, oh Gott, danke für den Hinweis. Wäre ich im Traum nicht drauf gekommen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die können sie nicht aufschreiben. Das wissen wir doch alle. Und wenn man das dann begleiten kann. Übrigens, das mit den Videos machen wir auch. Wir sind da auch so zu bestimmten Tätigkeiten oder was macht eigentlich der Winterdienst oder so, drehen wir Videos. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben da ziemlich viel schon gemacht. Und wir nochmal wieder zur Digitalisierung, wir schulen Leute auch mit VR-Brille. Ja, das die Straßenwärter. Die Absicherung der Straße, Straßenwärter, da gibt es einen Professor in Biberach, der hat da was für ein Bauunternehmen entwickelt und hat gefragt, ob wir das auch gebrauchen könnten. Und er hat jetzt einen Pilot für uns auch dafür entwickelt. Und das macht einen Unterschied. Straßenwärter müssen regelmäßig geschult werden. Dann kommen die einmal im Jahr rein. Und jetzt überlegen, das sind Männer und Frauen, die den ganzen Tag draußen sind. Jetzt werden die da mal immer einmal im Jahr in einen Raum gesperrt und dann müssen sie sich einen PowerPoint-Vortrag anhören und unterschreiben. Und jetzt, das war diese aktuelle Sicherheitsunterweisung. Und so lebhaft sie das auch so machen, es hat nie eine Qualität, wie wenn sie dem Menschen eine Brille aufsetzen und ihm dieses Filmchen dann zeigen.
Ja,
klar. Ja, da kommt ein LKW auf sie zu und ihnen fliegt so ein Kegel ins Gesicht.
Es zeigt ja am Ende auch nochmal, es zieht sich ja auch durch unser Gespräch hier durch, dass die Frage, wie ich etwas in die Anwendung bringe, ganz, ganz erheblich ist für die Frage, hat es einen Nutzen, hat es eine Wirkung? Also QM kann Gängelung sein, kann aber auch nutzenorientiert sein. Eine Schulung kann nervig sein, kann aber auch interessant und unterhaltsam sein. Völlig losgelöst vom Inhalt, jetzt von der inhaltlichen Seite. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben dieses Wissen, das in Organisationen vorhanden ist, ja, nutzbar irgendwo dokumentieren, digital verfügbar und anwendbar machen. Natürlich kann man nur einen Teil des Erfahrungswissens dort festhalten, aber das ist ja schon mal mehr als nichts, als wenn das gesamte Wissen mit jemandem in Rente gegangen ist dann. Und wir werden ja zunehmend diesen stärkeren Bruch haben, dass wir Leute haben, die in Rente gehen und noch nicht sofort den Nachfolger da haben oder es viel, viel weniger Nachfolger gibt. Das heißt also, diese Übergangszeit, da läuft mal einer ein, zwei, drei Jahre mit, das wird auch nur noch in wenigen Fällen organisierbar sein. Das wird oft zu stärkeren Brüchen kommen. Das heißt, wir brauchen dieses Wissen, das ich irgendwo auch digital anzapfen kann. Im Übrigen auch für das Thema Innovation. Also wenn man nochmal in die Richtung blickt, auch Menschen, die in Unternehmen kommen und die neue Dinge entwickeln, profitieren natürlich davon, wenn sie auf eine Wissensbasis zurückgreifen können, um nicht das Rad zum zweiten, dritten, vierten Mal zu erfinden dann. Wie gehen Sie mit dem Thema bei Straßen NRW um? Das wäre für mich so ein Thema, das sich eigentlich ja auch ableitet aus dem Thema Prozesse, Digitalisierung, QM.
Also seit jeher, so wie ich es mitbekommen habe, ist der Landesbetrieb unterwegs, immer wieder Innovationen auszuprobieren. Also mit vielen Hochschulen werden Pilotanwendungen durchgeführt, in sehr viel im Bereich des Brückenbaus, aber auch in anderen Bereichen. Wir waren eine der ersten öffentlichen Verwaltungen, die Niedrigtemperaturasphalt sehr umfassend pilotiert hat. Da sind alle Niederlassungen inzwischen unterwegs. Wir sind da jetzt mit Schaumbitumen unterwegs und. Verschiedenste Verfahrensweisen. Und wir hatten durch die Hochwasserkatastrophe 21 die Chance, da war sehr viel zerstört worden, sehr viel Landesstraßen und auch Brücken und Bauwerke. Und dadurch, dass wir Vereinfachung von den grundsätzlich existierenden Vorgaben bezüglich Umweltrecht, Planungsrecht oder auch Vergaberecht, das war für ein halbes Jahr ausgesetzt. In Teilen. Nicht komplett, aber in Teilbereichen. Und da hatten wir die Chance, Projekte, die wir vorher einfach mal pilotiert hatten, also innovative Brückenbauweisen beispielsweise, zwei Fertigteilbauweisen, die wir jeweils über Zulassung im Einzelfall durchgeführt haben, mehrfach zu wiederholen. Ohne zusätzliche aufwendige Genehmigungsverfahren. Und da konnten wir sehr schnell innovative Brückenbauten erproben, nochmal wieder Erfahrung sammeln darüber. Wir haben zwei weitere Verfahren, die noch nicht einmal mit Zulassung im Einzelfall erprobt waren, auch noch mit reingenommen und konnten hier den Firmen die Möglichkeit geben, das zu bauen. Das Problem ist, dass wir heute durch Richtlinien so eingezwängt sind, dass wir eines der Verfahren, da waren also zwei Verfahren, die können wir auch heute noch wieder ausschreiben und bauen lassen. Aber ein Verfahren, und da ist das ausführende Bauunternehmen extrem unglücklich mit, macht uns auch böse Vorwürfe, aber da ist ein Verfahren angewendet worden, was wir nach geltenden Richtlinien ansonsten nicht anwenden dürfen. Das hat keine standardmäßige hat zwar eine Bauartzulassung, aber widerspricht verschiedenen Richtlinien, die wir im Übrigen beim Baum anzuwenden haben. Und das ist das, was die Innovationen bremst. Ja, da sind Firmen, die machen Innovationen, aber wir haben geltende Regelwerke. Ich nenne ihn jetzt nicht, wie die ZDVs und RE-Inks und sonst wie alle heißen. Das ist Sache der Fachleute. Aber diese Regelungen verhindern uns daran, dies einfach pauschal so auszuschreiben. Wir können nicht sagen, baut irgendwie. Und wir wissen, dass ihr davon zwei Brücken oder vier von diesen Brücken hingestellt haben. Aber es ist nicht zugelassen, dass wir sie jetzt weiter in den Ausschreibungen so machen, bevor die Regelwerke nicht angepasst sind. Und das ist dann, wir versuchen es, also wir Landesbetrieb machen viel, nutzen sehr viele Möglichkeiten, Innovationen durchzuführen und zuzulassen, zu erproben. Aber wir sind durch geltendes Regelwerk häufig sehr behindert damit.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Also wenn wir über unternehmerische Handlungsspielräume sprechen, und ich glaube, das ist ja auch das, was Sie aus Ihrer Vita mitbringen, bringen, ja, unternehmerisch handeln im Projekt und Dinge nach vorne bringen. Wo kann denn der Landesbetrieb oder wo können insgesamt Behörden vielleicht stärker Handlungsspielräume nutzen und ermöglichen? Sehen Sie da Felder, wo eben ja vielleicht auch Mut wichtig wäre oder wo man einfach sagen kann, wir haben schon Spielraum, wir nutzen das aber nicht so, wie es eigentlich schon möglich wäre?
Also einen nutzen wir definitiv und ich glaube, da hat der schnelle Wiederaufbau, der Wegfall der einzwingenden Bürokratie uns geholfen. Wir haben damals ja direkt Aufträge vergeben, direkt an Firmen. Haben gesagt, Firma X, du kriegst den Auftrag, hier ist die kaputte Brücke, bau uns sie bitte wieder auf. Wir begleiten dich dabei. Und abgerechnet werden die Kosten. Wir haben jetzt 2023 das erste Mal eine Brücke funktional ausgeschrieben gehabt. Das heißt, Planung und Bau in einer Hand. In Summe ist das immer teurer, als wenn man es konventionell ausschreibt. Dafür gibt es bisher aber keine Nachträge. Wir haben es einmal ausprobiert, es hat hervorragend geklappt. Und wir haben 23 erste Ausschreibung, zurzeit 49 Projekte funktional in Vorbereitung. 49 innerhalb von einem Jahr. Und dann können Sie mal sehen, das ist
eine stolze Zahl.
Das ist eine sehr stolze Zahl. Tatsächlich dieses Jahr 11 funktionale Ausschreibungen auf dem Markt. 11 jetzt schon. Nächstes Jahr vergleichbar. Und in unserer Liste, wir haben ja eine 400er Liste für die Brücken, die wir in den nächsten 10 Jahren erneuern wollen. Ersatzneubauten.
Ja.
Davon haben wir, von denen, die jetzt alle angeschoben werden, kleine haben ja eine kürzere Vorlaufzeit in der Regel, aber wenn das größere sind, brauchen wir ja doch sehr viel mehr, die Themen wie der Grunderwerb und Genehmigungsverfahren und so weiter. Und wir wissen, für 49 Verfahren gehen wir das. Zweites Beispiel oder ein Teilbeispiel auch funktional, wir packen Teile zusammen. 3 kleine Brücken plus die Straßenabschnitte dazwischen in ein Paket, eine Ausschreibung. Ist jetzt auch beauftragt worden, wird jetzt auch so realisiert, auch funktional ausgeschrieben. Hat sich ein Brückenbauer mit einem Streckenbauer zusammengetan, zu einer Arbeitsgemeinschaft und uns angeboten. Das sind kreative Spielräume, die wir brauchen. Und ich habe die Kollegen, als sie mir gesagt haben, also noch vor 3 Wochen wusste ich von 21, ne? Also letztes Jahr eine, ja. Und dann sagten wir, ja, und jetzt haben wir 21, die wir dieses und nächstes Jahr machen wollen. Funktional, wo ich gesagt, wie kommt das? Wieso? Wie ist das jetzt passiert, dass ihr auf einmal so viele? Das ist ganz einfach. Nicht nur, dass wir die Planungsleistungen nach draußen geben, ja. Die Fristen, wir müssen öffentlich ausschreiben. Das heißt, wir haben ab der Größenordnung dann die EU-weite Ausschreibung erforderlich mit diesen unfassbar langen Zeiten. Eine Firma kann das anders regeln. Die kann sich ein Planungsbüro schneller einkaufen. So, also die Firmen, die keine Büros haben, kaufen sich die Planungsleistung ein, sind dann selbst dafür verantwortlich. Das ist der eine Schritt. Deswegen geht es schon mal schneller im Bauen. Sobald die Genehmigung vorliegt, können wir aber im Bauen schneller sein. Aber auch in der Bauüberwachung und hinterher in der Abrechnung. Wenn wir kein LV abrechnen müssen, über Einzelmassenaufstellungen und Ähnliches. Natürlich bleibt die Qualität die gleiche. Und die Massen, die verbaut werden sollten, sollten auch die sein, die so eine Straße oder so eine Brücke da braucht. Dafür haben wir ja die geltenden Richtlinien. Aber die Überwachung ist sehr viel einfacher und das haben unsere Kolleginnen und Kollegen sehr positiv gefunden und deswegen sind wir im Moment nicht mit allen Maßnahmen, aber in vielen Bereichen dort unterwegs. Und ich glaube, nächster Schritt wird sein, was wir auch anschieben, IPA, diese Partnerschaftsverträge, wo wir gerade mal gucken, wie wir brauchen dafür einen Berater, wir schaffen das nicht alleine und wie wir diese Beratungsleistung jetzt ausschreiben, damit wir so eine IPA-Ausschreibung mal vorbereiten können. Das sind die Wege, die wir gehen und das sind so meine Impulse, die ich eben aus meiner früheren Tätigkeit hier mit in den Landesbetrieb reingebracht habe und die sehr positiven Widerhall bei den Kolleginnen und Kollegen finden, was mir wieder Spaß macht.
Ich weiß, Martin bewegt das Thema natürlich auch aus der bauunternehmerischen und wissenschaftlichen Sicht immer. Martin, was ist dein Blick da drauf?
Ja, also gerade was zum Schluss kam, also es wird ja, jetzt haben Sie gesagt, IFA. IPA haben Sie ja gesagt, integrierte Projektabwicklung. Ich finde, wird natürlich aktuell natürlich auch sehr gehypt. Ich glaube, wir sind, glaube ich, noch in einem Stand, wo wir mehr Vorträge als Projekte haben zu dem Thema, muss man leider noch so sagen. Ich finde aber gerade bei IPA zählt auch erstmal der Grundgedanke dahinter. Ich habe neulich mal auf einem Vortrag gesagt, IPA fängt bei mir mit guter Kinderstube an. Ja, dass sich die Leute, die draußen miteinander arbeiten, sei es Auftraggeber, Ingenieurbüro und Baufirma, so benehmen, als wenn sie zu Hause mit Freunden oder der Familie sich unterhalten. Ja, also nicht konfrontativ zusammenarbeiten, am Projekt orientieren. Und dann brauchst du vielleicht auch kein, sag ich mal, komplex aufgesetztes neues Vertragskonstrukt, sondern einfach auch selbst im Rahmen dessen, was schon da ist, kann man anders agieren, als das teilweise in der Vergangenheit gemacht wurde, wenn sich die Leute einfach darauf beruhen, dass es eine gute Art der Zusammenarbeit in der Regel dem Projekt zuträglich ist. Wenn wir das mal so in den Kontext setzen, Zusammenarbeit mit Bauunternehmen, wie schätzen Sie die aktuell ein und hat die sich in irgendeiner Form entwickelt, verändert die sich, merken Sie auch bei den Baufirmen irgendwie eine Veränderung im Umgang, wie ist da so Ihr Gefühl?
Die hat sich für uns und nach meinem Empfinden signifikant verändert durch die Zusammenarbeit beim Hochwasser. Als das Hochwasser passierte, Mittwoch, Donnerstag, hat stark geregnet. Freitags haben wir dringend Behelfsampeln, Bagger, Radlader, alles gebraucht, was irgendwo im Einsatz war. Und wir haben alles, was für alle möglichen Firmen. Wir haben einfach angerufen und gesagt, hier bricht gerade wieder was, hier ist was weg, da ist Schutt, was die Straße versperrt, könnt ihr uns helfen? Meine Leute haben einfach angerufen bei Baufirmen, die für uns tätig waren. Schickt mal schnell, zieht das von eurer ihr seid doch, habt doch da eine Baustelle in der Nähe. Könnt dann nämlich mit eurem Gerät mal schnell helfen kommen. Teilweise sind die aber uns, es war mehr andersrum, dass die auch gesagt haben, können wir euch helfen? Wir haben hier schwere Geräte, können wir in der akuten Notsituation und so weiter helfen. Und da ist ein Miteinander gewachsen. Das hat da angefangen, wirklich in der akuten Soforthilfe, wo die Bauindustrie, die Baufirmen, jeder kleine Bauunternehmer, jeder Mitarbeiter einfach da war. Ich habe hier einen Bagger, ich helfe euch mal eben, ich schiebe mal den Dreck da weg, damit hier wieder die Hilfsfahrzeuge durchkommen oder ähnliches. Ja, das war also wirklich eine sehr bewegende, wir haben ja kaum eigenes Gerät. Wir haben dann die Schneepflüge losgeschickt, um Schutt beiseite zu räumen. Ja, da sind die Schneepflüge auf den Straßen unterwegs, haben den Schutt weggeschoben und so. Oder eben Schutt dahin geschoben, dass die Häuser gesichert wurden und solche Dinge. Und danach kam die Freigabe, dass wir die Möglichkeit hatten, Bauaufträge bis 5 Millionen direkt zu vergeben. Und da eben auch per Anruf, hier kommen, wir haben da was. Und dann mussten sich die Menschen zusammensetzen. Und das erste Mal haben wir eine absolute Zusammenarbeit auf Augenhöhe partnerschaftlich erlebt. Da haben sich alle an den Tisch gesetzt, wie können wir das jetzt ganz schnell wieder hinkriegen? Wie schaffen wir es? Weil wir haben die überregionalen Straßen, das heißt zwischen den Orten. Wenn Sie aus dem Ort den Schutt rausbringen wollen und das Baumaterial rein, dann muss die Straße dazwischen funktionieren. Ja. Und deswegen waren wir als erstes gefordert und unser Tenor war, wir müssen die Ersten sein, die die Infrastruktur wieder fertig haben, damit die Kommunen eine Chance haben, den wieder auf oder überhaupt Ruhe und Ordnung wieder da reinzubringen und den Aufbau zu beginnen. Und da ist eine Zusammenarbeit und Miteinander mit flächendeckend wirklich von den kleinen Unternehmen bis zu den großen eine unfassbare Partnerschaft entstanden. Das habe ich erlebt. Das haben meine Menschen erlebt, wenn ich auf die Baustelle kam, ganz andere Stimmung. Und das im Vergleich zu den Regionen, wo wir das nicht hatten. Es gibt wenige, 6 von 8 Niederlassungen waren von dem Hochwasser betroffen, aber 2 nicht. Und da ist es so, grundsätzlich haben wir Vorgaben. Beispiel Baustelle, wir machen bevor wir ein Projekt anfangen, eine Kostenschätzung und Jahre später wird gebaut. Wenn dann, bis vor kurzem war der bei der Grenzwert 5%, jetzt wurde er auf 15 hochgesetzt. Wenn dann aber Jahre später das Projekt etwas teurer wird, müssen wir einen umfangreichen Papierwust erstellen, um uns die Freigabe des Landes oder des Bundes zu holen, dass wir den Nachtrag beauftragen können. Weil es wurde auf einmal Fels angetroffen. Ja, ist eigentlich offensichtlich und offenkundig ein Nachtrag und muss die Firma ja auch bezahlt werden. Und wenn die Firma sagt, ja, guck mal, hier ist Fels, dann fragt der Projektleiter dann meinen Bauüberwacher und dann sagt er, ich darf das aber nicht unterschreiben. Ja, aber das ist auch offenkundig, das ist doch, ja, aber wir brauchen dafür die Genehmigung des Bundesverkehrsministeriums, weil ein Grenzwert überschritten ist. Was passiert? Die Baufirmen glauben, meine Mitarbeiter haben nichts zu entscheiden, mit denen rede ich doch gar nicht. Ich kriege ja keine Antwort. Ich frage die, ich kriege keine Entscheidung. Das führt zu Unzufriedenheit auf der Baustelle und führt dazu, dass die Vertreter der Baufirmen, die Vertreter der Verwaltungen einfach nicht für voll nehmen. Der hat ja nichts zu sagen. Mit dem brauche ich doch nicht reden. Und wenn sich das verfestigt, ist es ein Problem. Und solange diese Regel, und die waren beim Hochwasser aufgehoben. Und da haben sich Menschen anders kennengelernt. Und ich habe das gemerkt, wenn ich auf, ich bin da sehr oft gewesen. Wir haben ja auch ständig die Brücken waren so schnell fertig. Wir haben ständig Verkehrsfreigaben gehabt. Bis Weihnachten hatten wir 3 Brücken wieder fertig. 30 Meter Brücken innerhalb vom halben Jahr. Wieder unter Verkehr. Ja, und die anderen sind kurz danach fertig geworden. So. Das war ein anderes Arbeiten, da war eine ganz andere Stimmung auf der Baustelle. Ein Teil haben wir bis heute übertragen, aber eben nicht vollständig. Und solange wir als Auftragsverwaltung auch so enge Regularien haben, dass wir auch selbst als Landesbetrieb das gar nicht selber entscheiden können, dass eine Vergabe für ein Projekt, Größenordnung, nochmal Budget 700 Millionen, aber über eine Vergabe eines Landesprojektes von 3 Millionen, also was über 2,5 Millionen geht, das darf ich nicht entscheiden. Das macht das Ministerium. Ja?
Also haben wir im Krisenfall Dinge gelernt und jetzt muss man irgendwie schauen, dass wir möglichst viel davon übertragen. Das gilt ja sowohl für Ausschreibungen, für Miteinander, aber auch für Innovation und Bauverfahren. Blaupause ist da.
Ja, deswegen versuchen wir das ja. Deswegen haben wir, der Weg mit den funktionalen Ausschreibungen war eben einer, den wir gegangen sind, um ein bisschen was davon zu erhalten.
Ja. Vielleicht muss man mal darüber nachdenken, wie man auch, ich sag mal, bundesweit diese guten Erkenntnisse übertragen kann. Das ist sicherlich ein Thema und ein Projekt für sich. Das sprengt wahrscheinlich auch unseren Rahmen hier heute, aber das kann man, glaube ich, so als Erkenntnis nochmal mitnehmen, dass eben diese Beispiele existieren und dass man mal schauen muss, was waren denn die Kernelemente dessen, was funktioniert? Wir können ja nicht sagen, wir brauchen überall eine Katastrophe, damit es funktioniert. Das wäre eigentlich eine Kapitulation vor unserer Intelligenz irgendwo. Also wir sollten es hinbekommen, die guten Erkenntnisse auch so irgendwo umzusetzen. Ich würde gerne so vielleicht zum Schluss unserer Reise nochmal 2 Punkte miteinander verbinden. Aus Ihrem Lebensweg ist mir nochmal deutlich geworden, wie sich ja die Begeisterung dann fürs Bauen auch karrieremäßig ausprägen kann oder äußern kann und wie man mit einem Mal dann auch jetzt in der heutigen Zeit, worüber wir reden, in Zukunftsthemen reinkommt, in die Digitalisierung, in die KI. Wir haben auch am Rande dieser Themen darüber gesprochen, dass wir ja Wissenstransfer brauchen. Es sind immer weniger junge Menschen da. Wie kriegen wir denn junge Menschen in diese Branche hinein? Wie kriegen wir sie vielleicht sogar auch zu Straßen-NRW hinein, da begeistert dafür? Wie kann das funktionieren und warum kann das funktionieren? Ich finde, wir haben heute eine Menge Beispiele schon gehört, warum der Job spannend sein kann. Und wenn wir dann mal nach vorne schauen und sagen, naja, wofür brauchen wir diese jungen Menschen? Welche Infrastruktur bauen die denn in den nächsten Jahren? Was sind denn da die Themen? Also wenn da jemand zu Ihnen kommt und sagt, Mensch, Frau Dr. Beckefeld, ich interessiere mich irgendwie dafür. Ich habe ja noch 20, 30 Jahre Berufsleben vor mir. Was sind die Punkte, mit denen Sie so jemanden einfangen würden?
Wir, das, was wir machen, wir haben jetzt als Leitspruch, wir bauen Straßen fürs Leben. Wir sind eigentlich das Rückgrat der Mobilität. Das heißt, wann immer wir irgendwas unternehmen wollen, wenn wir nicht nur zu Hause in unseren Wohnungen sitzen, wir verbinden Menschen, wir machen es möglich, dass Menschen schnell von A nach B kommen. Und wie wir das machen, ist einfach so vielfältig von den Herausforderungen. Und jeder Tag in unserem Berufsleben ist anders. Das trifft. Wir haben natürlich Spezialisten für den Brückenbau. Wir haben die Landschaftspfleger. Wir haben die Grünen bei uns, die Hellgrünen und die Dunkelgrünen. Ja, das sind unterschiedliche Bereiche für Straßenbegleitgrün, für die Baumpflege, für Kompensationsflächen, für Entwässerung, für Radwegbau. Also das ist einfach eine so spannende und herausfordernde Aufgabe, dass sie ich glaube, für viele Menschen eine Chance sein kann. Was wir machen, wir sind sehr viel auf Messen unterwegs für junge Leute. Wir sind Recruiting-Veranstaltungen. Wir gehen in Hochschulen. Viele unserer Mitarbeitenden halten Vorträge, Gastvorträge, Vorlesungen, haben Lehraufträge irgendwo an Fachhochschulen, Hochschulen, sind da unterwegs. Wir machen Girls Day natürlich. Wir laden auch Schulklassen ein. Vereinzelt kommen auch Kindergärten. Wir versuchen in der breiten Öffentlichkeit und wir haben eine Image-Kampagne. Ich glaube, worunter wir alle leiden, im Krimi ist jemand von der Bauingenieur ist immer der Mörder oder hat den unterstützt, ja, und das ist selten der Gute. Und das ist so ein allgemeines Image. Und wenn wir die Straßen in Ordnung bringen, dann stehen wir den Autofahrern im Weg. Ja, das ist immer dann das ist ja doof. Also tatsächlich geht das so. Ist jetzt etwas, das negativ ist, dass auch schon Mitarbeiter berichten, dass ihre Kinder in der Kita gemobbt werden, wenn die Eltern bei Straßen-NRW arbeiten. Das sind sicherlich Ausnahmefälle in der Region Rahmede-Talbrücke, in diesem ganzen Bereich. Ja. Aber generell wünschen wir uns die Kinder bei uns, die spielerisch erfahren, wie vielfältig es vom Straßenwärter bis zum Ingenieur, vom Landschaftspfleger bis zur Verwaltungsangestellten, die Abrechnung der Baumaßnahmen macht, dieses Mischen aus draußen tatsächlich was tun. Wir schaffen etwas. Wir schaffen etwas für die Menschen. Ich kann jeden Tag etwas dafür tun, dass die Infrastruktur ein Stück weit besser wird. Und meinen Nachbarn sagen, ja, guck mal, dieses Bauwerk, das haben wir jetzt gerade. Da waren wir gerade, wie schön das geworden ist oder ähnliches. Und jetzt haben wir wieder was Gutes für die Leute gemacht. Also man kann es wirklich, man kann Menschen begeistern, aber es ist ohne eine Veränderung des Ansehens der Baumenschen, die wir ja sind, in der Öffentlichkeit wird es schwierig. Was wir sind, keine normale Verwaltung. Die Leute denken, öffentliche Verwaltung ist langweilig. Wenn sie operativ tätig ist, ganz bestimmt nicht.
Das Traurige und Gute zugleich ist, dass dann in dem Kindergarten man aktuell zu Zeiten der EM nur jemanden finden muss, wo die Eltern bei der Bahn arbeiten, dann werden die wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gemobbt. Das
ich glaube auch. Ja.
Leider aktuell unsere Situation. Christian, ich finde es ja immer wichtig, am Schluss, so machen wir es ja gerne, den Blick nach vorne zu richten, ja, was Visionen angeht. Vielleicht sollten wir das zum Schluss.
Ich hänge noch ein bisschen eben auch innerlich an dieser Schilderung. Was ja unsere Hörerinnen und Hörer eben nicht sehen konnten, war, wie begeistert mit blitzenden Augen und großer Gestik Frau Dr. Beckefeld eben geschildert hat, was man denn alles tun kann bei Straßen-NRW und letztendlich auch als Bauingenieur oder Bauingenieurin, dass man eben gestaltet und die Zukunft, Lebenswelt der Zukunft gestaltet. Und ich glaube, wenn man das so, wie Sie es ja auch geschildert haben, nach einer solchen Karriere immer noch hat, dieses Blitzen in den Augen, dann spricht das auch für sich und dafür, dass diese Branche wirklich lebens- und arbeitenswert ist und eine gute Berufswahl ist. Was das Image angeht, ja, da ist unser Thema von vorhin nochmal aktuell, glaube ich. Wir müssen das kommunizieren. Das tun wir natürlich auch immer mit unserem Podcast hier hoffentlich ein Stück weit, dass wir Menschen erreichen, die vielleicht auch nur am Rande mit der Branche beschäftigt sind und die dann doch neugierig werden und dafür begeistert werden. Glaskugel haben wir alle nicht, Martin, aber vielleicht hat Frau Dr. Beckefeld doch einen Blick nach vorn. Das passt ja auch nochmal zu der Frage, warum sollte ich in die Branche gehen? Wie wird denn die Infrastruktur aussehen? Wie wird vielleicht auch eine Behörde wie Straßen-NRW aussehen in, sagen wir mal, 5 oder 10 oder 15 Jahren? Vielleicht sogar mal der Blick in die 15 Jahre rein, weiter weg. Was sind die vielleicht 2, 3 großen Punkte, wo wir eine große Veränderung sehen werden? Wir haben vorhin über das Digitale gesprochen. Das wird wahrscheinlich einer der Bestandteile sein, aber vielleicht haben Sie noch ganz andere.
Wir haben uns stark verändert, auch durch Corona sind wir wieder bei Veränderung durch Notlagen. Aber das Spannende ist, wir werden immer draußen die Infrastruktur erhalten und in vernünftigen Zustand bringen müssen. Und die Tätigkeit im Landesbetrieb, ist so spannend, dass man eben, da wir alle mit Tablets, mit Handy, mobil, ich träume davon, dass wir überall 5G problemlos haben, dass wir Glasfaser überall haben, dass wir das, was wir digital bearbeiten müssen, dass wir da auch die Bandbreiten für haben. Das setze ich einfach mal voraus. Und dass auch unsere Datenerfassung so weit ist, dass wir wirklich digital arbeiten. Das heißt, wenn wir hier diese Mischung haben, Mitarbeitende von Straßen NRW sitzen meinetwegen im Büro, stellen da irgendwas fest, sagen, okay, ich gucke es mir jetzt mal auf dem Bildschirm an, habe da vielleicht eine Kamera, aber dann fahre ich mal eben raus, dann spreche ich mit den Leuten. Also dieser Mix aus digitalem Tool, der auf vollständigen Daten, das ist die größte Herausforderung, basiert und die unterschiedlichen Tools, die wir in der Anwendung haben. Beispiel Lichtsignalanlagen. Ich habe da hinterlegt, wenn da was kaputt ist, dann ist auch SAP, das heißt die Buchung, wann wurde die Anlage erneuert, welche Unterlagen sind das, wann wurde die letzte Reparatur durchgeführt, habe ich eben auf einen Klick auf meinem Mobilgerät, dann stehe ich da draußen und dann weiß ich, welcher Handwerker welche Steuerungsanlage da umlegen muss, dass wir wirklich die Vernetzung aus Echtzeit draußen, digitalen Tools, basierend auf Systemen, die miteinander kommunizieren. Wir haben eine Vielzahl. Wir haben KI in der Vergabe bisher ausprobiert. Wenn das greift, da läuft der Pilot noch bis September, dann haben wir sehr viele digitale Entscheidungshilfen. Aber der Mensch sitzt da und steuert. Und das finde ich außerordentlich spannend. Wenn wir digitales Handwerkszeug in unterschiedlichen Anwendungsbereichen so miteinander vernetzt bekommen, die Bandbreiten, dass wir da auch arbeiten können und den Mix aus ich nutze mein Gehirn und entscheide, bekomme aber Entscheidungshilfen aus der Technik und kann rausfahren oder sitze im Büro, finde ich außerordentlich spannend.
Übrigens, und das von mir so als Schlusswort, ist der Bauingenieur, die Bauingenieurin, glaube ich, auch in Zukunft einer der wenigen Berufe, die diesen unfassbaren Mix aus Technik, IT und ganz viel mit den Menschen bieten werden. Und das, glaube ich, auch noch über Jahrzehnte hinweg, glaube ich, im Unterschied zu vielen, vielen anderen Berufen, die sich entscheiden müssen, entweder ich gehe in die virtuelle Welt oder in die reale. Und ich glaube, bei uns wird da immer noch ein wunderbarer Mix möglich sein.
Frau Dr. Beckefeld, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben, hier uns und unsere Hörerinnen und Hörer auf diese Reise mal zwischen realer Welt, Verwaltung und Gestaltung der realen Welt, Digitalisierung. Also ich glaube, wer zugehört hat, der kann verstehen, warum das spannend sein kann. Der kann auch verstehen, warum Sie sozusagen aus dem selbstgewählten Ruhestand in den Unruhestand wieder getreten sind, um da mitzugestalten und den Weg mitzugehen. Was wir aber natürlich auch mitnehmen, ist, dass dieser Weg noch das eine oder andere Schlagloch hat und noch ein paar Steine im Weg liegen. Also so ganz leichtgängig ist das nicht. Wir haben, glaube ich, als Gesellschaft, als Politik, aber auch als Wirtschaft noch viel zu tun, uns darauf zu einigen, wie wir das handeln wollen, wie wir schneller werden wollen, wo wir Prioritäten legen wollen. Und ich denke mal, auch für junge Menschen, die damit liebäugeln, in diese Richtung zu gehen, ist da ein wahnsinniger Gestaltungsspielraum, der eben am Ende ja auch sehr sinnstiftend ist, weil wir die Lebenswelt unserer Zukunft dort bauen und mitgestalten. Und ich glaube, gerade wenn man auf die modernen Werkzeuge schaut, die wir jetzt zur Verfügung haben, ist das für viele eben auch spannend und faszinierend, eben genau diese Mischung zu haben. Martin erzählt das auch immer so gerne, ne? Sie haben es auch gesagt, dieser Stolz, wenn man was gebaut hat und was gemacht hat, das bleibt für viele Jahre und man kann es seinen Freunden, seiner Familie, seinen Kindern zeigen. Man hat was Handfestes, was ja dann oft auch im reinen Verwaltungsbereich eben nicht der Fall ist, sondern man hat immer irgendwie sinnstiftende Tätigkeiten, auch wenn die hier und da mal mit Schwierigkeiten verbunden sind. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Beckefeld, dass Sie uns hier mitgenommen haben. Wir wünschen Ihnen für die nächsten Steine, die aus dem Weg zu räumen sind, alles Gute und die nötige Kraft und Geduld dazu und freuen uns, wenn wir den Dialog hier oder auch woanders mal wieder fortsetzen. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.